Die Gamescom ist im vollen Gange. Johannes ist vor Ort und schaut sich dort für uns allerlei spannende Nintendo-Spiele an. Kat und ich halten die Stellung und nehmen wie üblich hier einen Podcast auf. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 52. Listen. So, Kat, dann noch eine finale Ankündigung für unseren Lesertreff, bevor es dann wirklich zu spät ist. Nämlich morgen ist es soweit. Wir veröffentlichen diese Folge jetzt am 21. August. August, ich wusste gar nicht, welchen Monat wir sind.
Ja, es ist Mittwoch.
Ja. Und morgen am 22. August von 15 bis 16 Uhr könnt ihr am Compotec-Stand A010 in Halle 10.1 unsere Redakteure treffen. Also Johannes ist, wie gesagt, vor Ort, aber auch sonst andere Kollegen von anderen Heften, anderen Podcasts, anderen Schlag mich tot Projekten, die wir haben, also zum Beispiel Christian Dörre, den man vielleicht vor allem aus der Play 4 kennt, oder David Benke, der auch in allen möglichen Heften und auf den Homepages unterwegs ist. Schaut vorbei, habt hoffentlich Spaß und genießt die Zeit. So viel dazu. Wir haben eigentlich geplant eine reine Gamescom-Folge, allerdings, wer es mitverfolgt hat, Nintendo war jetzt nicht so motiviert dabei. Es gab so einige so Mini-Ankündigungen. Aber prinzipiell, was gezeigt wurde, war großes, das von der E3. E3. Johannes hat uns trotzdem einen kleinen Audio-File geschickt, wo wir uns dann quasi seine Eindrücke anhören können von der Gamescom. Das werden wir jetzt dann gleich abspielen, nach meinen viel zu langen Ausführungen hier. Da wird er sagen, was er gesehen hat, wie die Atmosphäre vor Ort ist und was halt neben den bekannten Spielen noch für Titel gesehen hat. Zum Beispiel, kann ich schon ein bisschen spoilern, hat er sich Trine 4 angeschaut und das Remake von 13. Das ist dieser Cell-Shading-Shooter, der damals für den GameCube erschienen ist. Wir haben auf jeden Fall entschieden, nachdem wir jetzt, wenn wir uns nur auf Gamescom beschränken würden, wäre das ein relativ kurzer Podcast. Wir machen auch ein paar andere Themen, die in der letzten Woche spannend waren. Aber wie gesagt, jetzt erst einmal live Johannes aus Köln von der Gamescom.
Liebe der Nintendo-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich tue es heute im Lukas gleich. Und wie auch schon er, berichte ich aus dem Hotelzimmer, natürlich aus einem anderen als der Lukas damals. Denn ich bin in Köln, ich bin auf der Gamescom, es ist jetzt Dienstag und zwar exakt 20 Uhr, wenn ich hier auf meine Uhr schaue. Der erste Messetag, heute Business-Tag, morgen am Mittwoch, wenn ihr hört, dann wahrscheinlich schon in der Vergangenheit. Hat die Messe eröffnet und ich hatte heute schon unglaublich viele Termine. Ich habe von 9 bis 19.30 Uhr ungefähr Termine heute gehabt auf der Messe, habe mir alle möglichen Spiele angeschaut und davon kommt ganz, ganz viel, beziehungsweise wenn ich meine kurze Notizliste, die ich mir für diese Aufnahme gemacht habe, hier anschaue, da kommt sogar quasi alles für die Switch. Denn das ist auch schon die erste große Erkenntnis der diesjährigen Messe, die sich aus letztem Jahr fortsetzt, wo die Erkenntnis auch schon mal da war, aber sie hat sich gefestigt sozusagen, dass nämlich mittlerweile wirklich sehr, sehr viel, was da so kommt an Spielen, auch für die Switch erscheint. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier lange herumrede, erstmal noch ganz kurz der Hinweis, wenn es etwas hallt, ich habe versucht, mir hier eine kleine mobile Tonkabine zu basteln sozusagen. Ich habe den lichtdichten Vorhang neben dem Schreibtisch ausgezogen und das Handy, mit dem ich hier aufnehme, das kommt auch noch dazu, ich habe jetzt hier leider kein Handmikrofon dabei, beim nächsten Mal hoffentlich schon. Das habe ich jetzt weich gebettet auf meinem zusammengefalteten Pulli, damit hier der Schreibtisch nicht zu sehr abhallt sozusagen. Deswegen seht es mir bitte etwas nach, es ist jetzt halt eine, ja, sozusagen live on the go Berichterstattung und da kann ich jetzt leider nicht ganz 100% die Tonqualität hier reproduzieren, die wir sonst in unserem abgeschalldichteten Aufnahmeraum mit dem großen richtigen Mikrofon haben. So, so viel dazu. Und wenn ich mich ein bisschen verquatsch oder wenn ich mal, ja, jetzt kommt nämlich genau schon der Punkt, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist akuter Schlafmangel angesagt hier bei der Gamescom. Das gehört jedes Jahr dazu. Das ist auch auf der E3 nicht anders. Ja, Lukas hat das auch erst vor zweieinhalb Monaten hinter sich. Deswegen kann es durchaus passieren, dass mir mal kurz die richtigen Worte fehlen oder dass ich etwas über meine eigenen Aussagen stolper. Bitte seht mir auch das nach. Denn, wie gesagt, der Tag ist lang, die Nächte, die sind kurz, die Termine sind zahlreich. Es gibt wahnsinnig viel zu anzuschauen, zu reden, zu kommunizieren, aufzunehmen, zu verarbeiten. Ich habe heute 6 Vorschauartikel tatsächlich schon geschrieben. in Windeseile immer zwischen zwei Terminen, wenn ich mal 20 Minuten hatte, habe ich jedes Mal was geschrieben. Also ich hatte jetzt in den letzten, ja, ungefähr knapp 12 Stunden schon fast quasi keine Pause, oder sagen wir mal 11 Stunden von mir aus. Vor genau 11 Stunden war ich nämlich schon bei Nintendo gesessen. Und was habe ich dort gemacht? Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Hier ist es dann leider so, dass nur die E3-Demos wieder da waren, außer einen Indie-Tipp. Und das ist definitiv die korrekte Bezeichnung, einen sehr, sehr großen Indie-Tipp. Den werdet ihr gleich erfahren. Zunächst aber, was habe ich gespielt? Ich habe Luigi's Mansion 3 gespielt. Dabei hat es sich um die gleiche Demo gehandelt, die auch schon bei der E3 gezeigt wurde und bei dem Post-E3-Event, was wir bei Nintendo Deutschland in Frankfurt hatten, was beides im Juni stattgefunden hat. Das heißt, ich werde jetzt gar nicht mehr hier wirklich weiter drauf eingehen, denn das, wie gesagt, das war wirklich exakt die gleiche Demo, nur dass sie jetzt auf Deutsch war. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ihr also zu Luigi's Mansion 3, zu unseren Preview-Eindrücken, zu den Demo-Eindrücken, die man bisher sammeln konnte, was hören wollt, dann empfehle ich blablabla. Das habe ich gemeint. Sehr, sehr, sehr leid es mir tut für diesen Versprecher Yoda ich bin. Der geht einfach zurück zur entsprechenden Folge, wo Lukas live von der E3, und das ist nämlich auch genau die, wo er aus dem Hotelzimmer und sogar vom Messestand berichtet hat, und kann sich da alles zu Luigi's Mansion 3 anhören. Oder vielleicht an dieser Stelle der kleine Tipp, auch auf unserer Website ist natürlich auf pcgames.de diese Preview online inklusive Video. Das Spiel erscheint am 31. Oktober 2019, ist also nicht mehr lange hin. Dann habe ich gespielt The Legend of Zelda Link's Awakening. Eigentlich gleiches Spiel hier auch. Auch das ist wieder die E3-Demo, jetzt nur auf Deutsch. Das ist quasi in Anführungszeichen die einzige Neuerung der Gamescom gewesen. Das Spiel erscheint am 20. September 2019. Auch hier der Verweis an unsere Podcast-Folge von der E3. Da redet Lukas von seinen Eindrücken etwas ausführlicher darüber. Und auch da haben wir einen Artikel auf unserer Website mit Video, und zwar einmal von der E3 und jetzt dann auch nochmal von mir. Das gilt übrigens auch für Luigi's Mansion 3. Auch zu den Gamescom-Spieleindrücken habe ich noch was geschrieben. Das heißt, es war zwar die gleiche Demo, aber ihr könnt einmal von Lukas das Ganze als Vorschau niedergeschrieben, euch durchlesen, und jetzt auch einmal von mir noch. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, sollten auch von mir die ganzen Artikel schon online sein. Während ich nämlich diese Aufnahme hier mache am Dienstagabend, habe ich schon die Vorschauen alle geschrieben. So, dann habe ich mir Pokémon Schwert und Schild noch angeschaut. Auch hier wieder, ja, es tut mir leid, dass ich mich nochmals wiederholen muss, aber hier war auch die E3-Demo jetzt heute nochmal am Start auf der Gamescom 2019. Auch hier erstmals auf Deutsch, also auch hier nochmal der gleiche Hinweis, dass bitte doch, wer da ausführliche Ausdrücke haben will, einfach zurückgehen zu unserer E3-Folge von der Nintendo Podcast. Oder auch hier haben wir zwei Vorschauen online, die erste davon mit Video, einmal von Lukas, einmal von mir. Da könnt ihr euch auch so ein bisschen zwei Seiten davon mal die Eindrücke durchlesen zu Pokémon Schwert und Schild, was am 15. November 2019 erscheint. So, und jetzt kommt der bereits angekündigte große Indie-Tipp. Ich habe What the Golf, also die Sportart Golf, gespielt, was ein absolut fantastischer Indie-Titel ist. Es ist so, dass ich einen zweistündigen Slot bei Nintendo hatte. Die erste Stunde war ich mit einem PR-Manager von Nintendo Deutschland, dem guten Gregor, den wir unbedingt auch mal hier in den Podcast einladen müssen, zu Tage, und da haben wir zusammen gespielt und gequatscht. Und dann hatte ich noch eine Stunde, wo ich an deren Stand bleiben konnte. Das findet ja, das vielleicht als deine Hintergrundinfo, alles im Businessbereich statt, mit Terminen und mit Ständen, die nicht einfach öffentlich zugänglich sind, wie das in dem öffentlichen Bereich der Fall ist. So, und da habe ich What the Golf gespielt, und zwar, weil ich dort gestanden war und ein Messe-Hostess seinen Job sehr, sehr gut gemacht hat und mir einfach den Controller in die Hand gedrückt hat und gefragt und gesagt hat: Hier, hast du schon What the Golf gespielt? Richtig geiles Spiel, schau dir das mal an. Also habe ich mir gedacht, gut, dafür bin ich ja da, das schaue ich mir jetzt an. Ich hatte zwar noch ein paar Sachen auf meiner Liste, die ich auf jeden Fall anschauen muss, sozusagen. Die bin ich dann danach noch angegangen. Pokémon zum Beispiel. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein kleines Spiel, bei dem man im Grunde eigentlich gar nicht verlieren kann, mit einer simplen Grafik, wo man zunächst erstmal einfach nur golfartig einen Golfball ins Loch befördern muss, und man steuert es einfach nur mit zwei Buttons. Man gibt Power mit A, und die Richtung sowie auch die Stärke des Schlags, die steuert man mit dem linken Analogstick. Und ich will jetzt tatsächlich gar nicht zu viel verraten. Das klingt jetzt ja erstmal relativ ungewöhnlich. Allerdings ist es dann so, dass man da nicht nur den Golfball reinschlägt, sondern im zweiten Level denkt man wieder, der Pfeil wird so angezeigt, als wäre es der Golfball. Allerdings, wenn man dann den Knopf loslässt und den Schlag ausführt, also man seine eigene Figur kann man quasi nicht sehen, das zur Info, das macht es vielleicht etwas verständlicher, dann fliegt auf einmal der Golfschläger vor. Oder man sieht doch mal die eigene Spielfigur und die fliegt vor. Oder auf einmal ist man ein Sofa oder man muss das Sofa vorschlagen und so. Also es ist total absurd, es ist total witzig, es ist in dem Sinne nicht anspruchsvoll, weil man nicht verlieren kann, man hat unendlich viele Schläge, man darf halt nur nicht runterfallen, sonst wirst du wieder auf den Anfang gesetzt, aber das ist kein großes Ding und sobald man die Zielfahne berührt, also nicht wirklich einlocht, ist der Level auch schon erfolgreich gemeistert. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte dann auch ein paar Zuschauer tatsächlich, die auch sehr begeistert waren und unter Applaus mir gedankt haben, ihr mal kurz auf die eigene Schulter klopfen, was sie gemeint haben. Sie haben sich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Das war echt witzig und ich auch habe mich einfach wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Deswegen, der Tipp, das mal im Auge zu behalten, es soll noch dieses Jahr erscheinen. Ein genaues Datum gibt's noch nicht. 2019 kommt für die Switch, ich glaube auch für andere Plattformen. Wenn ihr auf der Gamescom unterwegs seid, ja, wenn ihr den Podcast hier rechtzeitig hört und die Messe für euch persönlich noch vor euch liegt, kann ich euch nur empfehlen, am Nintendo-Stand schaut euch wirklich bei den Indie-Spielen What the Golf an. Auch wenn dort Luigi's Mansion und Zelda und Pokémon sind, schaut euch dieses Spiel auch an. Es macht wirklich wahnsinnig viel Laune. Es ist ein kleiner Titel, ich wusste jetzt nicht, mir wurde jetzt noch nicht gesagt, was der Preis ist. Ich weiß nicht, ob der schon feststeht. Dürfte auch relativ niedrig liegen. Und ich kann es euch jetzt einfach schon ins Herzen legen. Ich habe in der Demo jetzt, glaube ich, so 20 Levels spielen können. In der Vollversion gibt es dann natürlich noch eine ganze Ecke mehr. Macht einfach irrsinnig viel Spaß, weil es wirklich sehr, sehr, es ist witzig, aber auf eine ganz, nicht auf so eine plumpe Art, obwohl es eigentlich schon plumper Humor ist. Vielleicht ein bisschen schwer, das jetzt zu verstehen, sozusagen. So, soweit zu den zum Nintendo-Termin selber. Jetzt hatte ich dann eben noch eine ganze Reihe weitere Termine. Auch heute schon. Ich kann jetzt natürlich nur über das berichten, was am Dienstag schon stattgefunden hat. Ich habe am Mittwoch und am Donnerstag auch noch einige Termine. Da kann ich jetzt leider in diesem Podcast nicht drauf eingehen. Das heißt, wenn da jetzt noch wirklich spannende Dinge passieren oder ich spannende Dinge zu sehen bekomme oder sogar spielen kann, dann werden wir das nächste Woche in der nächsten Ausgabe von der Nintendo Podcast nachreichen. Deswegen an dieser Stelle der kleine, aber feine, eigennützige Tipp. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, bei Soundcloud, bei Pocket Casts, bei Stitcher und bei vielen, vielen anderen Plattformen auch. Und dann verpasst ihr nicht, wenn jede Mittwoch, so wie sich das gehört, da ist nämlich der Nintendo Podcast Tag sozusagen, die neue Folge erscheint und dann werde ich da die Eindrücke noch nachliefern, die ich jetzt aufgrund des Zeitmanagements, sage ich mal, einfach nicht mehr liefern kann, denn am Mittwochvormittag werden Lukas und Katta auch noch den Teil ihrer Aufnahme machen, dann wird, ich schätze mal, Lukas das alles zusammenschneiden, meinen Part, den ich hier gerade aufnehme, mit reinschneiden und dann ist es halt zu spät, um da die Eindrücke noch mit reinzunehmen. Dann habe ich mir Trine 4, The Nightmare Princess, angeschaut, ein Sidescroller, der Name sagt es schon, der vierte Teil, da gab es schon ein paar, vielleicht kennt es deswegen hier der ein oder andere. Das habe ich mir präsentieren lassen und ich durfte kurz im Handheld-Modus auf der Switch das Spiel auch spielen, denn sonst würde ich es hier nicht erzählen. Das Spiel erscheint für alle Plattformen, inklusive der Switch, ist ein wirklich nettes Game. Wir hatten da von der E3 auch schon eine Vorschau, ein Kollege hier aus dem Verlag hatte diese Vorschau damals geschrieben, erscheint 2019, man kann das ganze Spiel im Singleplayer oder auch Co-op spielen, man hat verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel kann man so Würfel aus dem Nichts sozusagen erzeugen, zunächst nur einen, wenn später der Skill-Tree fortgeschritten ist, bis zu drei auf einmal, um so Rätsel zu lösen, Abgründe zu überwinden, man kann auch die Kontrolle über Gegenstände nehmen, die rumliegen und im Grunde ist es so, dass man mehrere Dinge tut, man wird immer besser von seinen Fähigkeiten, man löst Rätsel, man wendet Strategie an und man muss mit etwas Geschick dort, wie gesagt, die Dinge lösen, Abgründe überwinden und sowas und man kämpft natürlich auch und zwar gegen die Gestalten aus den Träumen des titelgebenden Nightmare Princess, die dort in der Wirklichkeit gelegentlich auftauchen, zum Beispiel bei den Bosskämpfen, aber auch zwischendrin. Außerdem habe ich mir heute angeschaut Heave-Ho, das erscheint bereits am 29. August 2019, damit also noch diesen Monat, genau genommen nächste Woche, zumindest wenn ihr den Podcast in der Release-Woche hört. Das ist ein wirklich nettes Partyspiel, erscheint neben der Switch auch für den PC, das war es tatsächlich, nicht für Xbox und für PlayStation, aber kann ja noch kommen. Uns aber hier interessiert ja natürlich das Spiel an sich und dass es für die Switch erscheint, selbstverständlich. Das habe ich gespielt mit drei weiteren Leuten, die da auch einen Termin mit mir gleichzeitig hatten. Da ist es so, dass man so kleine Figuren spielt, die im Grunde nur aus einem Kopf und zwei Armen bestehen. Mit dem linken Analogstick bewegt man die Arme und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Octodad, heißt es, glaube ich, falls es der eine oder andere kennt. Also das sind sehr wabrige, nicht sehr steife Arme, sage ich mal. Dementsprechend ist da einiges Geschick nötig. Und mit den Schulterbuttons L und R kann man sich festhalten. Ja? Und das ist im Grunde alles, was die Steuerung angeht. Und damit muss man dann sich durch eine große Anzahl von Levels einfach immer nur von A nach B kommen. Also man startet an einem gewissen Punkt und muss dann ins Ziel kommen. Und es ist so, dass alle zusammen ins Ziel kommen müssen. Nicht gleichzeitig oder so, aber es müssen halt alle an der Zielfahne zu einem Zeitpunkt mal gemeinsam sein. Dann ist das Level beendet. Das Ganze geht quasi auf Zeit. Und unterwegs muss man sich halt gegenseitig helfen und zum Beispiel durch dieses Greifen mit den Händen Ketten bilden, um Abgründe zu überwinden, sich da rumschwingen, gegenseitig rumwerfen und lauter solche Dinge. Also es geht wirklich darum, kooperativ zusammenzuarbeiten. Das war ein riesiger Spaß. Wir haben das eine halbe Stunde ungefähr gespielt, haben einige Levels geschafft, teilweise wahnsinnig chaotisch. Das ist wirklich ein Partyspiel durch und durch, ganz klar. Das kann man sicherlich alleine schon auch spielen, aber da geht natürlich ein Großteil vom Reiz verloren. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Wenn ihr eben Leute habt, die mit euch vor dem Fernseher sitzen und gemeinsam an der Switch das Game zocken, es reicht dafür dann auch ein einzelner Joy-Con, da die Steuerung, wie gesagt, ja sehr, sehr simpel ist und nicht allzu viele Features bietet. Den Preis habe ich jetzt leider gerade nicht da. Es tut mir leid, den habe ich jetzt nicht mehr rechtzeitig recherchiert. Es dürfte wahrscheinlich relativ günstig sein, weil es wirklich ein simples Spiel ist. Hat auf jeden Fall Laune gemacht und sicherlich eine nette Abwechslung mal zu zum Beispiel einem Mario Party oder einem Overcooked oder einem Mario Kart oder was man halt sonst noch so gerne im lokalen Multiplayer spielt. Dann habe ich mir außerdem angeschaut Circuit Superstars, was 2020 erscheint. Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht. Und was ist es? Tja, wer schon mal Micro Machines gespielt hat, für den kann ich das ganz, ganz simpel erklären. Es ist Micro Machines nur in neu. Und anstatt dass man Spielzeugautos fährt, fährt man halt realen Autos nachempfundene, ja, mal mehr, mal weniger Fahrzeuge, aber in so einer Top-Down-Ansicht, wie eben bei Micro Machines. Für die jüngeren Zuhörer, die das nicht kennen, kann ich nur empfehlen, googelt mal danach, schaut euch mal an, was Micro Machines ist. Das war vor, ja, dürfte jetzt schon 20 Jahre oder sogar 25 Jahre schon her sein, als die Serie groß war und beliebt war, habe ich damals selber sehr, sehr gerne auf dem PC gespielt, mit meinem Stiefvater tatsächlich damals, der nämlich Programmierer war, bis er in Rente gegangen ist, vor ein paar Jahren. Und der hat auch gerne Micro Machines gespielt und das konnte man an einem PC mit einer Tastatur zusammenspielen. Aber wir kommen zurück zu Circuit Superstars. Erscheint für alle Plattformen inklusive der Switch und dort fährt man eben in Top-Down-Ansicht diese Rennen eben nicht mit Box-Auto-Rennen wie bei Micro Machines, sondern mit realen Autos und auf Strecken, die jetzt an sich nicht aus der Realität stammen, aber halt real gestaltet sind, mit einer relativ in keiner realen Steuerung, aber mit einer physikalisch korrekten Steuerung. Und was hier noch dazu kommt, ist, aber das kann man wahlweise ein- oder ausschalten, dass man auch Boxenstopps einlegen muss, weil das Auto sich abnutzt. Zum Beispiel die Reifen, der Treibstoff oder auch wenn man gegen die Banden oder gegen andere Autos zum Beispiel fährt, bei Kollisionen, dann geht die Energie des Autos und da hört es dann wieder auf im Realismus runter und im Boxenstopp muss man das alles wieder reparieren und wieder in Ordnung bringen. Ist optisch sehr, sehr schön, weil es halt eine simple Grafik ist und dadurch auch mit der simplen Optik, jetzt habe ich mich wieder etwas festgefahren, dadurch auch mit nicht allzu viel Hardware-Leistung trotzdem toll aussieht und schön flüssig läuft. Gibt zum Start 12 Strecken, wurde mir gesagt, und eine Reihe von Autos, so glaube 4 oder 5 oder 6, soll dann, das ist schon fest geplant, ein Service-Spiel sozusagen werden. Heißt, dass neue Strecken, Autos, vielleicht auch Modi nach und nach dem Release noch dazukommen, der wie gesagt 2020 sein wird. Genaueres gibt es noch nicht. Es tut mir leid, jetzt habe ich da etwas aufgestoßen von meinem Getränk. Genau, und es gibt einen Online-Modus, es gibt einen lokalen Multiplayer-Modus, der für bis zu 4 Spieler, es gibt einen Singleplayer-Modus, es gibt auch einen kleinen Karrieremodus, der wurde mir auf Nachfrage gesagt, entspricht im Grunde einfach nur einem erweiterten Tutorial und es wird Rennmissionen geben. Das wird natürlich den Lukas sehr freuen, da wir diesmal asynchron diesen Podcast aufnehmen. Kann ich mir jetzt seine Freude nur vorstellen. Es wird Rennmissionen geben, die quasi ähnlich sind wie denen halt im Setting dieses Spiels von Mario Kart DS damals. So, was habe ich mir außerdem angeschaut? Dead by Daylight, was heißt angeschaut? Da hatte ich tatsächlich einen Interviewtermin. Dead by Daylight, wer das nicht kennt, ist so ein Survival-Horror-Spiel, sage ich jetzt einfach mal, was es schon seit ein paar Jahren gibt auf anderen Plattformen. Das kommt jetzt am 24. September 2019 auch auf die Switch, und zwar mit allen Inhalten, die es dafür gibt, auch auf anderen Plattformen, plus in Zukunft allem, was neu dazukommt. Zum Beispiel im September, ich glaube am gleichen Tag, das Kapitel Stranger Things, ja, also hier hat sich der Entwickler tatsächlich zusammengetan mit Netflix und hat da ein Stranger Things Kapitel mit entsprechenden Original Monstern, einem Originalmonster aus der Netflix-Serie als Killer und auch Originalfiguren aus der Serie umgesetzt, was ziemlich cool ausgesehen hat. Die haben wir den Trailer dann nochmal gezeigt, der ist auch schon online übrigens, wenn ihr euch den selber mal anschauen wollt. Ich hatte mit dem Game bisher jetzt nicht so viel zu tun. Es macht auf mich einen coolen Eindruck, weil es sehr konkurrenzlos ist. Also will damit sagen, mir fällt jetzt spontan nicht wirklich was Vergleichbares ein, was natürlich zugegeben auch daran liegen mag, dass ich vielleicht einfach was Vergleichbares nicht kenne, was es vielleicht durchaus gibt. Es wirkt aber auf mich eben so, man muss da halt entweder den Killer spielen und dann ist die Aufgabe klar, die armen Opfer möglichst zu killen eben, oder man spielt eines der Opfer, nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist leider, und versuchte die Nacht, glaube ich, zu überleben auf verschiedenen Maps mit verschiedenen Killern. Jetzt gibt es eben das Stranger Things Kapitel, es gibt auch Kapitel zum Beispiel mit Michael Myers, mit Freddy Krueger und sowas. Tatsächlich haben die mein Interesse auf jeden Fall geweckt nach diesem Termin, mir das selber auch mal anzuschauen. Also jetzt auch mal unabhängig von meinem Job hier, vom Arbeitsumfeld, einfach mal privat da reinzuschnuppern, wenn das Spiel rauskommt. Und deswegen schön, dass es in ungefähr einem Monat schon für die Switch kommt. Außerdem, und damit kommen wir zum letzten Titel, den ich heute angeschaut habe und der auch für die Switch erscheint, 13 oder 13 oder XIII, wie die Schreibweise ist, ein Spiel, ursprünglich 2003 erschienen, damals als der Cell-Shading-Look. Kleine Anmerkung, den ihr zum Beispiel auch Zelda Breath of the Wild hat, noch sehr ungewöhnlich und neuartig war. Davon gibt's ein Remake, das sollte eigentlich am 13. November 2020 erscheinen, wer sich darauf gefreut hat und das noch nicht mitbekommen hat. Das Spiel wurde leider auf 2020 verschoben. Warum? Weil es ein tatsächliches Remake ist und nicht nur eine Neuauflage, oder wobei das wahrscheinlich sinngemäß das gleiche ist. Soll heißen, das Spiel wird mit einer neuen Engine oder wurde und wird gerade mit einer neuen Engine komplett neu entwickelt, ja, und nicht einfach nur portiert von damals. Es ist unter anderem für den GameCube seinerseits 2003 erschienen, ist ganz gut angekommen, ist eine Verfilmung quasi. Nicht quasi, es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Comics. Man spielt die namensgebende Figur 13 und dieser Figur wird vorgeworfen, den Präsidenten ermordet zu haben. Und man wacht einfach nur auf an einem Strand mit einem Tattoo auf dem Arm und weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist. Und es gibt nur diesen Vorwurf und dann ballert man sich dann durch. Es ist ein USK-18-Spiel, das hatte der PR Kollege, der gute Mike, falls er hier zuhört, liebe Grüße, gesagt, es wird sehr sicher ein USA 18 Spiel werden, auch wenn das jetzt noch nicht geratet ist, weil es eben noch nicht fertig ist, deswegen wurde es ja auch verschoben. Es gibt einige Feature-Neuerungen und Quality of Life, wie es so schön heißt, Anpassungen, damit es heutzutage halt einfach auch etwas netter spielbar ist, als es damals noch üblich war. Und wurde eben von Grund auf neu entwickelt und sieht dementsprechend auch nett aus. Das konnte ich jetzt leider nicht spielen, aber es gab eine Präsentation, wo auch aus der Pre-Alpha, in diesem Zustand befindet es sich momentan, Gameplay-Szenen vor ab aufgenommene, aber echte Gameplay-Szenen aus dem echten Spiel gezeigt wurden. Wer das noch nie gespielt hat oder sich vielleicht drauf freut, weil er es damals gespielt hat und das jetzt auf einer aktuellen Konsole auf der Switch gerne wieder zocken möchte, behaltet das mal im Auge. Wir werden natürlich auch hier weiter darüber berichten. Und damit kommen wir zum Ende meines gar nicht allzu kleinen Einspielers. Meine Aufnahme-App am Smartphone sagt mir, dass ich schon über 20 Minuten hier am Reden bin. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein Feeling geben, so ein Messe-Feeling, gerade die vielleicht selber nicht zur Gamescom können, wollen, wie auch immer. Oder denjenigen, die sich überlegen, da in Zukunft mal hinzugehen. Es war mir ein bisschen ein Versuch, euch da so ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie das so abläuft und natürlich, das ist der wichtigste Aspekt, schon mal zu berichten, was ich mir alles angeschaut habe. Wie gesagt, nächste Woche werden wir dann noch nachreichen von meinen weiteren Terminen, die am Mittwoch und am Donnerstag dann gelegen waren, die ich jetzt in dieser Aufnahme nicht unterbringen konnte. Und dann gebe ich an dieser Stelle zurück an Lukas und Cutter. So würde ich doch vermuten, dass der Lukas es schneiden wird. ähnlich wie wir es bei Day3 gemacht haben, dass die beiden vermutlich vor mir schon geredet haben, mich reingeschnitten haben und dann selber wieder weitermachen und den Podcast zu Ende führen. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle schon mal, dass ihr zugehört habt. Freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet bei der Nintendo Podcast, was dann nächste Woche die Folge Nummer 53 sein dürfte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Man verzeihe mir, da ich dank Messestress und Schlafmangel es jetzt nicht ganz so akkurat auswendig im Kopf habe wie sonst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und viel Spaß noch beim Rest vom Podcast.
So viel dazu. Danke, Johannes, für deine Worte, für deine Berichte von der Gamescom. Wer noch mehr wissen möchte, geht auf pcgames.de/Nintendo und schaut natürlich auch auf unsere Facebook-Seite vorbei, der Nintendo Podcast, wo wir auch alle möglichen Sachen posten, die so in dieser Woche passieren oder eben nicht passieren, weil es jetzt nicht zu viel ist. Darum blicken wir jetzt zurück. Was ist in der letzten Woche passiert? Es gab neue Infos zu Dr. Mario World und da kommt raus, also so erfolgreich, wie Nintendo sich das vielleicht gewünscht hat, ist das Spiel nicht. Und zwar bisher spülte die Mobile App etwa 1,4 Millionen US-Dollar in Nintendos Taschen, was jetzt per se nicht schlecht ist.
Also es hört sich auch erstmal viel an.
Es hört sich
aber wenn man es in den Vergleich setzt mit anderen Spielen, ist es nicht mehr so erfolgreich, wie es zunächst aussieht.
Genau. Zum Beispiel, also es war bezogen auf die ersten 30 Tage nach Release, da waren es eben diese 1,4 Millionen Dollar bei Dr. Mario World. Und zum Vergleich Fire Emblem Heroes, was der absolute Finanzkönig ist, was Nintendos Handy-Apps angeht, das generiert im selben Zeitraum knapp 70 Millionen US-Dollar, also ich glaube 67, irgendetwas. Und Animal Crossing Pocket Camp, was jetzt nicht der Riesenerfolg war im Vergleich zu Fire Emblem, hat trotzdem noch 14 Millionen US-Dollar generiert in derselben Zeit, was doch ein ziemlicher Unterschied ist. Denkst du, liegt es daran, dass Nintendo hier zu frech vorgegangen ist, was die Finanzierungsmethoden angeht, oder ist das einfach ein Spiel, was prinzipiell nicht so die Leute reizt?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Dr. Mario ist jetzt ja eine Reihe, also klar, Mario steht drin, man kennt Mario, aber mit Mario verbinden trotzdem die Casual-User, sage ich mal, Hüpfspiele und nicht so ein, ja, quasi vier gewinnt Dingens, drei gewinnt, je nachdem, also was halt so ein bisschen wie Candy Crush ist, vielleicht liegt es daran, da gibt es halt auch sehr, sehr viele Alternativen und ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen eine Kombination ist aus den beiden Faktoren.
Vielleicht ist auch so ein bisschen Übersättigung, dass Nintendo jetzt einfach zu viel in der letzten Zeit abgeliefert hat und dass quasi dieser Neuigkeitswert von wow, das ist ein Nintendo-Spiel auf einem Smartphone dann weg ist. Ich glaube, richtig zeigen, ob es so ist und auch prinzipiell, wie die Leute auf die Finanzierungsmethoden reagieren, wird sich dann auch zeigen, wenn Mario Kart erscheint. Das ist natürlich einer der großen Nintendo-Namen, ist ja fast jede Nintendo-Konsole mit eines der erfolgreichsten oder das erfolgreichste Spiel und das wird dann, glaube ich, so ein bisschen auch über die Zukunft entscheiden, wie Nintendo mit Mobile-Apps in Zukunft umgeht. Also wenn das floppt, glaube ich, dann werden sie sich da ein bisschen zurücknehmen in nächster Zeit, oder?
Ist halt die Frage, ob das schon als Flop gilt bei Nintendo oder ob sie auch eh damit gerechnet haben, dass das nicht so der Burner wird wie ein Fire Emblem. Das ist halt die Frage.
Das ist natürlich ein legitimer Punkt.
Ich weiß auch nicht, wie viel Kosten die Entwicklung verschlungen haben mag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so hohe Kosten waren wie bei einem Mario Odyssey.
Nee, das denke ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch immer nicht gespielt, Dr. Mario World. Irgendwie reizt mich das überhaupt nicht.
Nee, mich auch nicht. Also das letzte Spiel dieser Art, was ich wirklich gerne und viel gespielt habe, war das war aber nicht Dr. Mario, das war auf dem Gameboy mit Yoshi, wo er diese Kekse frisst.
Yoshi's Cookie,
das
war gut. Das habe ich mir damals gekauft in der Annahme, dass das irgendwie ein Jump'n'Run ist, weil ich es halt nicht besser wusste.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ich war dann enttäuscht, aber ich hatte trotzdem Spaß damit.
Ja, musste man ja, weil man hat es ja gekauft. Also. Ja, eben.
So ist es. Anderes Thema, Bubble Bobble. Es gibt eine exklusive Fortsetzung für die Switch von Bubble Bobble. Und zwar Bubble Bobble 4 Friends orientiert sich am Original. Das heißt, es ist entwickelt von Taito Corporation, die auch schon das Original gemacht haben, und wird von Inin Games gepublished. Und es kommt sowohl als Retail als auch Download. Der Release ist am 19. November in Europa und es bietet einen lokalen Vierspieler-Modus, was das erste Mal ist für die Reihe. Früher konnte man nur zu zweit dran. Bist du Bubble Bobble-Spielerin? Freust du dich auf den vierten Teil?
Nicht wirklich. Also ich finde es cool, dass es als Retail kommt, weil das ist ja nicht so selbstverständlich heutzutage. Aber ansonsten ist das auch so, ja, nice to have, aber...
Na, ich finde es schön, dass sie ein bisschen zurückgehen zu den Ursprüngen, weil Bubble Bobble verbindet ja vor allem heutzutage auch, wo wir gerade bei Handys App waren, mit diesen Bubble-Schieß-Spielen, aber damals war das ja noch so ein Geschicklichkeitsspiel mit mehr Hüpfelementen. Und hier, dass sie jetzt ein bisschen wieder zurückgehen, finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß halt nicht, ob es da wirklich die Zielgruppe gibt dafür, oder? Also war jetzt, ich glaube nicht, dass Bubble Bobble so der Nostalgie-Name schlechthin ist.
Ach doch, glaub schon
Denkst
ein
du?
bisschen, ja. Ist die Frage, ob die Leute da auch wirklich Bock drauf haben, eine neue Fassung davon zu spielen, aber so verankert im allgemeinen Gedächtnis der Spieler ist das schon, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, und wenn sonst nichts ist, dann ist es vielleicht einfach ein schönes lokales Multiplayer-Spiel
Ja.
zumindest. Ist ja nicht so, als ob es nicht genug gäbe für die Switch, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Renaissance der lokalen Vierspieler-Spiele. Das freut mich eigentlich auf der Switch.
Ja.
Weniges schönes Thema: Nintendo sperrt Soundtrack-Uploads auf YouTube, und in den letzten Tagen wurden nämlich vermehrt hochgeladene Nintendo-Soundtracks diverser User auf YouTube gesperrt, wie gesagt. Und es gibt da Spekulationen, dass Nintendo plant, Lieder offiziell zum Download oder zum Streaming anzubieten. Denn bis jetzt ist tatsächlich Nintendo offiziell nur auf sehr wenigen Plattformen vertreten. Ich weiß nicht, ob du auf Spotify schon mal geschaut hast zum Beispiel, da ist Nintendo, wenn dann nur in irgendwelchen halbgaren Fanaufnahmen zu hören.
Ja, das ist ja beliebt so, dass so Bit-Tune-Artists auch ihre Versionen von bekannten Tracks dann in Alben zusammenfassen oder Leute, die das halt covern in Metal-Versionen oder so. Tatsächlich betrifft mich das jetzt persönlich überhaupt nicht, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Videospielmusik höre, bis auf Danny Baranowski.
Das ist der.
Das ist der von Super Meat Boy
Ach ja.
und von Crypt of the NecroDancer und natürlich jetzt aktuell von Cadence of Hyrule.
Ach, stimmt, ja. Das habe ich tatsächlich auch mal gehört beim Arbeiten, zu nebenher das Cadence of Hyrule, den Soundtrack. Ich habe es noch nicht gespielt, aber der Soundtrack ist echt gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind so zwei sehr gute Sachen, die aufeinandertreffen, so Danny Baranowski und die Musik aus Zelda, die ja wirklich Kult ist.
Aber denkst du, dass Nintendo da was plant? Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel Smash Bros. Anschaut, da gab es ja diese Möglichkeit, die Konsole auf Standby zu stellen und dann die Lieder zu hören, und es sind ja irgendwie über 800 Tracks. Denkst du, dass Nintendo hier vielleicht jetzt sich gedacht hat, cooler wäre es eigentlich, wenn wir Geld damit verdienen, dass die wirklich so eine Streaming-App machen oder vielleicht eine App für die Switch, wo du Musik dann hören kannst oder sowas in der Art?
Kann sein, aber es kann auch sein, dass sie einfach halt da ihre Handhabe nutzen. Nicht so wie ich mich erinnere, haben sie ja schon mal vor Jahren bei Let's Playern so einen Kahlschlag gemacht, weil die Sachen Let's Played haben und das haben sie halt dann gesperrt. In Japan sind sie ja eh da ein bisschen strenger teilweise und sind da sehr darauf bedacht, was mit ihren Marken so getrieben wird und das kann auch einfach der Beweggrund hier sein. Es wäre natürlich schon ganz cool und ich denke, da gäbe es Publikum dafür, wenn man auf Spotify oder auf anderen Streaming-Diensten so Compilations veröffentlicht mit den zeitlosen Nintendo-Melodien, meinetwegen auch dann gebrandet auf Zelda oder Mario oder was weiß ich. Aber ich würde es jetzt noch nicht als riesiges Indiz sehen, dass sie da gerade mit der Axt durch den Wald schreiten.
Ja, aber weil du gesagt hast, dass früher die Let's Player gesperrt wurden, das stimmt, aber inzwischen ist ja Nintendo von diesem Club Nintendo Bla Programm, wie auch immer das hieß, wieder weggekommen. Das heißt, sie lassen da wieder mehr kreative Freiheiten. Darum würde es mich wundern, wenn sie jetzt gerade bei diesem doch eher Nebenschauplatz Musik dann so extrem vorgehen würden. Das A und B. Zu
Ja,
den
aber
Apps.
es darf ja jeder eigentlich. Also wenn du halt Musik von irgendjemand hochlädst, dann steht es dem halt völlig frei, das zu sperren und ja.
Klar kann man es, aber ich glaube nicht, dass Nintendo es noch macht, weil das hat nicht wirklich ihrem Ruf damals gut getan, als sie das mit den Let's Playern gemacht haben und mit diesem Nintendo-Programm. Und das Zweite, was ich mir denke, ich meine, andere Hersteller laden ja auch Musik hoch. Das ist wieder so ein bisschen so typisch Nintendo, ne? Alle wollen Virtual Console-Spiele oder Retro-Spiele und sind bereit, dafür Geld auszugeben. Aber es wird halt erstmal nicht gemacht, weil Nintendo, weil Gründe. Was dahinter steckt, kann man da nicht wirklich sehen.
Ich glaube, bei Let's Playern war halt auch der Image-Schaden größer, weil das sind halt die Fanbases da, die sich beschweren und die Let's Player haben da ein bisschen mehr Handhabe als ein Channel, der jetzt einfach lizenzierte Musik hochlädt und damit Geld verdient. Aber
Ja, das stimmt natürlich auch. Wieder zu positiveren Nachrichten. Wir sind hier im Staccato unterwegs. Shantae 5 hat einen offiziellen Namen, ist ja schon länger angekündigt. Und zwar heißt es Shantae and the Seven Sirens. Und es gibt auch erste Infos zum Inhalt des Spiels. Shantae und ihre Freunde, also Risky Boots und wie sie nicht alle heißen, landen auf einer tropischen Insel, wo sie auf neue Figuren und weitere Halbdschinns treffen. Und es wird neue Tierverwandlungen und Tänze geben. Also wer es noch nicht gespielt hat, ein Shantae-Spiel, als Tier hat man verschiedene Fähigkeiten, kann als Affe zum Beispiel an der Wand klettern. Und mit den Tänzen kann man eben auch verschiedene Fähigkeiten auslösen, dass man die Umgebung verändert oder so. Außerdem gibt es ein neues Sammelkartensystem namens Monsterkarten, die es erlauben sollen, unsere Fähigkeiten zu individualisieren, also so eine Art Loot-System, nehme ich mal an. Ein Release-Datum gibt es weiterhin nicht. Bist du Shantae-Spielerin,
Katrin? Überhaupt nicht. Ich habe noch nie eins davon gespielt und sehe das auch nicht in meiner Zukunft. Und bei Shantae denke ich vor allem an RuPaul's Drag Race, Shantae You Stay und so.
Okay, warum gibt es da wohl eine, die Shantae heißt, oder?
Nein, das ist so ein... Jedes Mal nach der Eliminierung ist der da bleibt, heißt es dann Shantae You Stay. Das ist einfach so.
Okay, muss man nicht verstehen.
Ganz ehrlich, weiß ich nicht, wo das herkommt, aber da gibt es so viel Slang, wo ich nicht weiß, wo das herkommt.
Neo, du solltest es mal spielen, das ist ein ganz, ganz toller Metroidvanias. Vor allem jetzt in dem letzten Teil noch mit einer sehr hübschen Comic-Grafik, also dem letzten Teil, das hieß Half Genie Hero, glaube ich. Machen echt Spaß und sind halt echt, also die sind so, laufen immer so ein bisschen unterm Radar, gehören für mich aber tatsächlich so mit zu den besten Metroidvanias am Markt.
Ja, ich mag ja Metroidvanias sehr gerne. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich da noch nie so großes Interesse dran hatte. Weiß ich nicht.
Ja, wie gesagt, du bist ja nicht der Einzige. Irgendwie läuft das trotzdem, es jetzt schon, glaube ich, 8 Spiele oder was gibt, extrem unterm Radar. Es gibt aber noch mehr von WayForward, den Entwicklern von Shantae and the Seven Sirens, wie es jetzt heißt. Und zwar kommt ein Switch-exklusives Spiel namens Vitamin Connection. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel für 2 Spieler. Und wir spielen darin Vita Boy und Mina Girl, die im Inneren von einem Körper unterwegs sind und gegen Bakterien und Krankheitserreger kämpfen. Dafür düsen wir mit unserem Raumschiff herum und feuern mit der Bordkanone und einer Art Enterhaken. Das heißt, es soll eben Action geben, klassische und aber auch so Geschicklichkeitspassagen. Und pro Abschnitt soll sich relativ stark unterscheiden, also die einzelnen Abschnitte sollen sich relativ stark voneinander unterscheiden. Material gibt es dazu abseits einiger Artworks und ich glaube ein zu Bilder noch nicht. Und es gibt, wie gesagt, auch einen Koop-Modus und da steuert einer das Schiff und der andere die Kanone.
Das klingt ein bisschen wie Lovers in a Dangerous Space-Time, wo auch man muss halt im Team die verschiedenen Stationen im Raumschiff bemannen. Finde ich das, also das klingt für mich interessanter, finde ich. So, dass im Inneren von Körpern gegen irgendwelche Krankheitserreger kämpfen, ist schon eine nette Idee. Aber ja, ist jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht so auf Platz 1 meiner freue ich mich drauf Spieleliste, aber es klingt nett.
Ja, aber ich finde das so interessant, weil WayForward sind echt gute Entwickler, warum die noch nicht weiter vorangekommen sind, weil die eigentlich alles, was die machen, ist immer zumindest gut. Ah,
WayForward nicht vorangekommen, nicht schlecht.
Das war nicht mal absichtlich. Ja. Ja, ich finde es auch reizvoll. Ich freue mich schon aufs erste Material. Ich schätze mal, das wird jetzt nicht die riesige Entwicklung sein. Das heißt, ich rechne nicht, dass wir das erst 2021 oder wann sehen. Ein kleiner Patch kommt, und zwar zur Ace Attorney Trilogy.
Ja, endlich, ne?
Endlich, ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob schon wer es damals auf dem DS gespielt hat. In der ersten Iteration der DS-Fassung gab es eine deutsche Sprachausgabe und ich glaube danach im zweiten und dritten Teil auch, danach wurden sie ein bisschen...
Sprachausgabe gab es
Entschuldigung, deutsche Texte meine ich.
Ja.
Und irgendwann hörten sie dann aber damit auf, also das heißt, es wurden aber im gewissen Zeitpunkt, glaube ich, die Spiele nicht mehr übersetzt, da musste man sie eben auf Englisch spielen oder, wenn man der Sprache mächtig war, auf Japanisch. Und jetzt kam im April raus die Ace Attorney Trilogy und die war ursprünglich deutsch übersetzt, war aber trotz allem nur auf Japanisch und Englisch verfügbar.
Genau, das habe ich noch angemerkt damals, dass es halt ein bisschen schade ist, dass es ja diese deutschen Texte gibt, aber dass sie nicht in der Collection drin sind. Und jetzt, wie versprochen von Capcom, ist der Patch da, der die deutschen Texte einbindet und das macht es natürlich einfacher. Nicht jeder hat die Englischkenntnisse, um so ein Adventure-Spiel, bei dem es ja auch um das Rausfinden von Lügen und von Informationen in teilweise komplexen Sätzen geht, dass er das halt mit Englischkenntnissen hinkriegt. Deswegen finde ich das sehr gut.
Du hast es getestet. Hast du einen Grund gesehen, warum es ursprünglich nicht drin war?
Das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also ich habe, glaube ich, nachgefragt, aber da kam keine weitere Info dazu, nur dass halt der Patch dann im August bereitstehen soll. Und ja, zumindest hat sich's ja jetzt geklärt und das Problem ist gelöst. Aber ich weiß halt, dass in der englischen Fassung von Ace Attorney waren auch sehr seltsame Übersetzungen. Die haben das ja, obwohl es offensichtlich in Japan spielt, mit englischen begriffen für Essen zum Beispiel, so dass das Maya immer Hamburger isst oder so. Und das sind halt offensichtlich keine Hamburger, sondern Onigiri oder so. Und das ist halt nicht so
schön. Ja gut, das ganze Ding spielt ja in San Francisco, wo es eigentlich in Tokio spielt. Das haben sie im ersten Teil, warum auch immer, gemacht
damals. Da ist halt so viel drin, was so mit japanischer Kultur auch zu tun hat, mit dieser Geisterbeschwörung. Wenn sie dann mit Samurai, diese Fernsehserie mit dem Samurai, das ist halt so offensichtlich japanisch, dass es für mich wirklich immer noch sehr albern wirkt, dass sie das versucht haben, auf Amerika zu münzen.
Ja, vor allem, es wird in den späteren Spielen immer mehr, zum Beispiel im vierten oder fünften Teil ist man dann in einem japanischen Bergdorf unterwegs.
Ja, ist auch schon im dritten, glaube ich, ist man in Kurein.
Da ist man auch schon, stimmt. Weißt du übrigens, wie sie das erklärt haben? Anstatt, dass sie einfach gesagt haben, okay, das spielt in Japan, anscheinend war ihnen das, haben sie gedacht, dann kauft das keiner. Weißt du, wie sie das, also kennst du die Geschichte, wie sie das erklären, warum so viele japanische Elemente in den USA sind?
Nee.
Und zwar exklusiv für die englische und eben auch für die deutsche Version, die auch in Amerika spielt übrigens, gibt es die Erklärung, ja, das ist eine alternative Realität, in der irgendwie der Zweite Weltkrieg dazu geführt hat, dass die USA und Japan deutlich enger zusammengewachsen sind und deswegen quasi gibt es viele japanische Einflüsse auf die USA und in dieser alternativen Realität ist quasi die US-Gesellschaft extrem von Japan geprägt und darum gibt es diese ganzen Elemente.
Das klingt so ein bisschen wie Man in the High Castle, ne?
Das ist nur komplett die schönere Version. Und vor allem, es gibt halt keinerlei Anzeichen irgendwas davon in der Originalversion. Das ist halt so schön. Zum Beispiel haben sie auch das Problem, die Franziska von Karma, wenn ich erinnere.
Das ist ja die Deutsche.
Das ist die Deutsche und die ist eigentlich Amerikanerin, was sie aber nicht machen können in der amerikanischen Version, weil sie da schon in den USA sind.
Ja, das kennt man ja auch aus bei den Simpsons sogar. Mhm. Wenn Deutsche vorkommen, in der deutschen Version sind es dann Schweizer Uta. Oder Österreicher. Ja.
Was haben sie mit Uta gemacht?
Ja,
also ich finde, sie hätten halt nach dem zweiten Teil sagen sollen, ja, sorry, war ein doofer Fehler und vielleicht eine überarbeitete Version rausbringen, die dann in Japan spielt. Sie können ja trotzdem Phoenix Wright und Maya Fey und alles heißen. Man kann nicht den Namen ändern, wenn sie denken, dass irgendwie
die Namen finde ich nicht schlimm, weil die sind tatsächlich ja eingängiger.
Sag ich ja, also kann man von mir aus ändern, auch wenn es natürlich keinen Sinn ergibt in der japanischen Kultur, aber das kann man machen. Es wird oft genug gemacht. Aber das Spiel so zu verfälschen, ist halt so bescheuert. Und dann kommen dann immer so Wegwerfsätze wie, oh, hier ist aber diese japanische Kultur, weil irgendwie viele Leute in diesem Bergdorf wohnen, die aus Japan kommen und so. Und so, oder eben, wenn sie Hamburger isst und irgendwie Sushi in der Hand hat.
Ja.
Naja.
Aber gut.
Oder wenn dann die Dings, die Bentai-Boxen, Lunchboxen sind auf einmal. Super gut. Übrigens, ja, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, neben Deutsch, was jetzt dazu kommt, gibt es auch Französisch, Koreanisch und Chinesisch, sowohl in vereinfachter als auch in traditioneller Art. Das heißt, wer will, kann es jetzt auf 6 verschiedene Sprachen spielen. Das ist doch auch was.
Das ist ja schon was.
Ja. So, jetzt kannst du ein bisschen ranten, und zwar Ahead in Time erhält ein Release-Datum, das ist ja 2016 oder 17 erschienen für PS4 und PC und Xbox, glaube ich, auch. Am 18. Oktober kommt es jetzt mit doch deutlicher Verspätung auch für eine Nintendo-Konsole, nämlich für die Switch, und zwar auch als Retail-Fassung. Ich glaube, das gab es für die anderen Konsolen nur als Download, aber hier tatsächlich auch als Retail.
Oh, gute Frage, aber ich glaube, also ich habe es auf jeden Fall als Download getestet, aber das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es das nicht als Retail gab. Das war ja ein Kickstarter-Spiel.
Ursprünglich,
das war, genau, also das ist entstanden, weil das halt Leute waren, die diese klassischen 3D-Hüpfspiele mochten und die haben dann das ultimative 3D-Hüpfspiel machen wollen. Aber das ist halt, naja, du misst dich halt mit einem Super Mario 64 zum Beispiel oder einem Super Mario Galaxy und das ist halt sehr schwierig. Und weil ich diese Spiele alle kenne und da den Vergleich halt habe, muss ich sagen, das hat mir damals, hat es mich nicht vom Hocker gehauen. Also das ist jetzt schon wieder zu lange her, als dass ich da groß drüber ranten könnte und wollte, weil, wer weiß, vielleicht ist es auf der Switch dann auch besser, ich glaube nicht, aber mich hat das ein bisschen gestört, es war halt sehr austauschbar, finde ich, diese Welt, da waren ein paar gute Ideen drin, aber es kommt halt in keiner Disziplin ran an die Klasse von einem Mario. Das ist natürlich auch irgendwo logisch, weil Nintendo können das sehr gut, die machen das am besten mit Abstand. Aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall dann nochmal anschauen, natürlich den Test für die Endzone machen, wenn es dann kommt. Aber ich würde jetzt mal nicht vorab hier die Arme gen Himmel werfen und jubeln, weil...
Wobei ich sagen muss, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe es dann, nachdem du es getestet hast und ich dir zugeschaut habe, es auch nicht so toll fand. Ich habe es später nochmal ein bisschen gespielt. Und du hast schon recht, also es ist jetzt kein Banjo-Kazooie, es ist kein Mario Odyssey oder irgendwas, aber es hat schon einen eigenen Charme. Und was ich schön fand, dass sich halt die einzelnen Welten untereinander sehr unterschieden haben. Also auch spielerisch, dass du einerseits ein Horror-Level hattest, ja, dann hast du ein sehr klassisches 3D-Hüpf-Level
mit Karin. Das mit dem Zug war auch ganz nett so. Ja. Also die Ideen sind schon schön gewesen, aber es ergibt halt auch nie so ein rundes Ganzes. Also ja, aber die ausführliche Fassung meiner Kritik, die kommt dann auf jeden Fall mit dem Test. Und ansonsten haben wir ja online, denke ich, auch meinen Test von der PC- und PS4-Fassung.
Genau, aber falls wie du richtig sagst, muss man halt schauen, ob das jetzt eine weitere Fassung ist.
Also was ich glaube haben. Auch, dass es technisch halt so ein paar Probleme hatte. Ich glaube, dass es geruckelt hat zum Beispiel. Es ist natürlich die Frage, ob das besser ist auf der Switch, aber wir können ja mal gucken.
Sagen wir so, es sollte eigentlich nicht schlechter sein, weil auch wenn es einen eindeutig bewusst gewählten Stil hat, ist es jetzt wirklich kein anspruchsvoller Stil für die Konsole. Also das sollte eigentlich die Switch problemlos hinkriegen.
Ja.
Was grafisch schöner ausschaut, meiner Meinung nach, ist Yooka-Laylee und das unerreichbare Versteck, das jetzt einen zumindest groben Termin hat, und zwar kommt es im Oktober 2019. Genau, Release Tag, wie gesagt, noch nicht bekannt. Der Titel unterscheidet sich stark von dem, was der Vorgänger machte, was eben auch ein 3D-Hüpfer war, den ich wiederum leider nicht so gut fand, wie er hätte sein können. Gut, aber eben irgendwie nicht. Also okay. Es war ja okay, es war von den Machern von Banjo-Kazooie unter neuen Namen, nämlich Playtonic. Hatte dann aber auch mit einigen großen Problemen zu kämpfen. Das sehen wohl auch die Entwickler so, und anstatt jetzt direkt einen 3D-Nachfolger zu entwickeln, der vielleicht irgendwann auch kommt, machen sie jetzt quasi, sie machen ein CD-Spiel, was sich sehr stark nach Rayman Legends oder Donkey Kong Country Returns anfühlt, weil sie nicht die schlechtesten Inspirationen sind. Mit einigen coolen Ideen, weil du hast eben eine Oberwelt, die ist so aus der isometrischen Ansicht, wo du Rätsel lösen musst, um neue Level freizuschalten. Das sind halt dann simple Rätsel wie öffne diese Luke oder sowas auch immer. Und der Tatsache, dass du jedes Level dann auf dieser Oberwelt irgendwie den Eingang manipulieren kannst, dass zum Beispiel lauter Piranhas in ein Level reinfallen, sodass du dann zwei Versionen jedes Levels hast. Das heißt, du hast einmal das normale Level und gehst wieder rein und dann toben Stürme oder ja. Gegner rennen herum oder alles ist vereist, wodurch du dann statt der knapp über 20 Level schlussendlich eigentlich weit über 40 Level hast. Was eigentlich ganz
20 cool. Level? Hört sich wenig an.
Aber eben mit dieser erweiterten Version hast du dann über 40 Level und es sind auch ziemlich große Level. Also okay. Es ist schon, ich habe es auf der E3 gespielt und es war schon eigentlich sehr anständig von dem, was man da an Inhalten hatte.
Ja, man kann sich an schlechteren Spielen orientieren als an Rayman Legends, weil das ist wirklich eines der besten Jump'n'Runs nicht aus dem Hause von Nintendo.
Das stimmt allerdings. Donkey Kong magst du überhaupt nicht, ne?
Ich mag Donkey Kong Country. Ich finde die neuen nicht so.
Ja. Warum? Was gefällt dir daran nicht?
Also, ich mochte an Donkey Kong Country, dass es halt einen sehr einzigartigen Stil auch hatte. Die Musik war klasse, die Gegner, also kein Wunder, dass alle Leute King K. Rool in Super Smash Bros. Haben wollten, weil das halt ist einfach sofort gut, der kommt gut an, der ist ein guter Bösewicht, auch wenn er jetzt wirklich nicht sehr komplex ist und so.
Nee.
Und ich habe mir halt irgendwie erhofft, dass sie ist ja keine Neuauflage, aber bei den neuen...
Soft Reboot.
Ja, dass sie da ein bisschen halt auch versuchen, was Besonderes zu machen. Aber das schaut halt so öde aus, also so seelenlos. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das war so immer, wenn ich dieses Spiel sehe, denke ich mir halt, das ist der seelenlose Stahlbolzen, der Donkey Kong Country ersetzt hat. Klar, spielerisch ist es nett, aber auch die Gegner, diese komischen Masken oder was das ist.
Ja, diese Tikis
ist,
oder so. Ich stimme dir zu, ich finde, es schaut jetzt nicht, also es schaut nicht wirklich einzigartig aus. Also das macht ein Rayman Legends viel besser oder auch ein Mario natürlich. Obwohl, New Super Mario Brothers.
Auch die neuen Marios, die 2D-Marios sind auch so glatt geleckt. Ja. So sieht halt alles aus wie so Play-Doh-Figuren, die...
Da stimme ich dir schon zu, aber ich meine, Donkey Kong spielt sich halt dafür echt gut. Es wäre halt schön, wenn sie da etwas Einzigartigeres, einen einzigartigeren Look gefunden hätten, aber spielerisch finde ich, ist das schon.
Ja, spielerisch echt ist gut. Gut, ja. Aber das finde ich halt schade, weil ich immer Donkey Kong Country ist halt schon irgendwo in meinem Herzen verwurzelt in seiner Gesamtheit als Gesamtkunstwerk, weil das war cool zu spielen. Das hatte einen Look, den man so nicht gesehen hat davor. Oder hat man bestimmt schon mal gesehen. Naja, aber ich überlege gerade, sie waren, glaube ich, eine der ersten, die das so umgesetzt haben. Ja. Aber auch die Musik, das gehört alles so zusammen. Und an die Musik in dem neuen Donkey Kong kann ich mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht erinnern. Aber das ist jetzt, ich habe das ja nicht, das erste habe ich nicht getestet, glaube ich.
Das
zweite. Oder für die GA, also ich habe es auf jeden Fall gespielt.
Das also für die Enson habe ich das zweite getestet, du damals noch für die GA eben, ne?
Ja, genau. Also ich habe es gespielt, aber es hat echt, hat keine Feelings in mir ausgelöst, außer,
Ja, ich bin auch nicht tatsächlich so, dass ich sage, es ist für mich das absolut beste 2D-Jump'n'Run, was ja manche sagen. Aber ich fand schon besser, als du jetzt sagst. Also, aber ich kann aber vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, dass dich der Look abstößt, weil, oder abstößt, dass
er
dich
nicht reizt. Mein Bruder zum Beispiel, der liebt die beiden neuen auch sehr. Der versteht das halt auch nicht, was ich da jetzt so für Probleme habe, in Anführungszeichen. Aber ich weiß nicht, ich freue mich, wenn da Leute Spaß mit haben. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Das soll jetzt nicht irgendwie so, ich möchte hier nicht so konfrontieren.
Aber ich glaube, Yooka-Laylee und das unerreichbare Versteck wird dir dann auch nicht gefallen, weil es schaut schon Donkey Kong Country Returns sehr ähnlich, grafisch.
Ja gut, aber Yooka-Laylee hat jetzt auch keine Spiele auf dem Super Nintendo, die ich halt wegen einem anderen Stil.
Und es ist von den Machern, oder von vielen der Macher, der Donkey Kong Spiele am SNES, also mal schauen. Kurzes Info-Update nur zu Doom und Doom 2, die jetzt keinen Bethesda-Account-Zwang mehr haben. Das war ja so einer ich sage jetzt nicht Shitstorms, aber es kam so in Zeiten, wo Bethesda sowieso nicht so toll dasteht, auch noch gerade recht, dass sie Doom 1 bis 3 rausgebracht haben auf der Switch und dann musstest du dich für ein fast 30 Jahre altes Spiel bei Bethesda-Account anmelden. Das haben sie jetzt rausgepatcht. Jetzt taucht das Fenster noch immer auf, wenn man es spielen möchte, man kann es aber rüberspringen. Ich glaube, das ist eine vernünftige Entscheidung, weil ich würde mich auch, ich habe es noch nicht gespielt auf der Switch, aber ich würde mich auch ein bisschen gefrotzelt fühlen, wenn ich da irgendwie mir extra einen Account anlegen muss, damit ich ein Spiel spielen kann, was ich irgendwie gratis im Browser erleben kann. Ne? Das war ein bisschen nicht so toll durchdacht. Super Mario Maker 2 ist auch in unseren News und zwar hat es den Games Sale Award in Gold bekommen. Was bedeutet das? Der kommt vom Verband der deutschen Gamesbranche und sagt aus, dass sich ein Spiel über 100.000 Mal verkauft hat, eben in Deutschland. Sagt jetzt natürlich nicht so viel für sich alleinstehend aus, die Zahl, aber das ist insofern interessant, da Nintendo Deutschland selten bis nie Zahlen verrät und man kann auch sagen, im Vergleich mit anderen Spielen ist das eine sehr beeindruckende Zahl, das heißt Nintendo Switch läuft auch in Europa sehr gut und findet hier auch die Abverkäufe. Und wenn man zum Beispiel sagen kann, vor 15 Jahren waren 100.000 Verkäufe sogar weltweit gesehen. Teilweise für manche Spiele ein anständiger Schnitt und sind das auch heute noch für Indie-Spiele, wäre das trotzdem noch immer eine tolle Zahl. Das heißt, wenn du alleine in Deutschland 100.000 Einheiten absetzt, sagt das schon aus, dass dein Spiel nicht so schlecht dasteht. Hast du Super Mario Maker 2 inzwischen eigentlich schon gespielt? Ich glaube noch nicht wirklich, ne?
Nicht viel, ne. Aber ich habe auch in letzter Zeit wenig Zeit zum Spielen, so. Außer, was ich spielen muss. Ja. Habe ich gebaut? Ja, aber das kann man nicht herzeigen.
Ich möchte sehen.
Nee.
Ich habe tatsächlich in der Retail-Fassung noch nichts gebaut jetzt. Ich schäme mich ganz. Ich habe versprochen, dass ich irgendwie viele Level baue und dann mit unserem höheren Teil. Bis jetzt kam ich noch nicht dazu.
Ja, es ist halt Gamescom jetzt. Da ist halt echt viel zu tun. Und vorher war dann die Vorbereitung zu Gamescom. Du warst auf der E3.
Ja.
Naja, es ist... Irgendwas es wird auch wieder irgendwann entspannter. Ne?
Hoffen wir es mal. Ja, dann kommt die nächste E3. Bleiben wir gleich bei Zahlen. Und zwar ist die Nintendo Switch in den USA 2019 die erfolgreichste Konsole gewesen. Und zwar die einzige, die quasi steigende Verkäufe gehabt hat im Vergleich mit anderen, mit anderen Jahren. Während die anderen Konsolen langsam oder stetig doch verlieren, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil nächstes Jahr stehen ja schon PS5 und schon. Xbox.
Da warten die Leute halt dann auf die neuen.
Genau, aber was die Spiele angeht, ist trotzdem beeindruckend zu sehen, dass insgesamt im Juli zumindest 10 Switch-Spiele unter den Top 20 Charts, in den Top 20 Charts in den USA vertreten waren, und zwar 7 davon Spiele, die ausschließlich für die Switch verfügbar sind. Das sind auf Platz 2 Fire Emblem, Three Houses, auf Platz 3 Super Mario Maker 2, da haben wir es nochmal, Auf Platz 4 Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, was mich ein bisschen wundert, dass das nicht weiter vorne ist, weil gerade in den USA läuft Marvel eigentlich sonst wie geschnitten Brot. Ich meine, Platz 4 ist trotzdem gut.
Also, ich wollte gerade sagen, das ist doch schon...
Aber ich hätte eher gedacht, dass es eher um den ersten Platz sich streiten könnte, zumindest im ersten Monat. Platz 5, der Dauerbrenner Minecraft. Platz 7, Super Smash Bros. Ultimate. Platz 8, Mortal Kombat 11. Platz 9, Mario Kart 8. Platz 10, Legend of Zelda Breath of the Wild, weiterhin. Platz 14, Crash Team Racing Nitro Fueled und Platz 18, New Super Mario Bros. U Deluxe, was sich übrigens auf der Switch schon deutlich besser verkauft hat als auf der Wii U.
Mhm.
Ja.
Ja, schön.
Schön, kann man nicht viel dazu sagen. Ich finde es halt immer schade, dass man für Deutschland eben so, wie ich es gerade gesagt habe, nur so sehr selten und sehr diffus immer nur erfährt, wie da die Sachen laufen irgendwie. In den USA kriegst du ständig irgendwie nachgeworfen, wie gut oder schlecht sich dieses und jenes verkauft hat. Bei uns ist das immer so ein bisschen wird nicht wirklich thematisiert von Nintendo selbst, ne?
Naja, es wird wahrscheinlich Restriktionen geben, dass sie das nicht dürfen.
Vielleicht läuft es auch einfach so schlecht, aber ich glaube es
nicht. Ja, ich weiß nicht.
Ein kleiner Titbit, ein kleiner lustiger Fakt zum Link's Awakening Remake, und zwar kommt das ja jetzt raus, ich glaube im September. Ja. Allerdings hätte man schon vor 3 Jahren wissen können, dass es kommt, denn im Gespräch mit Edge sprach der Eiji Aonuma, also der Zelda-Producer seit Wind Waker, glaube ich, davon, dass er gerne ein Spiel entwickeln würde, also vor 3 Jahren hat er es gesagt, in dem man einen Dieb spielt. Und das war, und ich glaube, das hat er sogar jetzt bestätigt, einfach ein kleiner Hinweis darauf, dass er an Link's Awakening arbeitet oder bald daran zu arbeiten beginnen wird, weil, wer das Original kennt, weiß, man kann den Shopbesitzer dort beklauen, man kann ihm die Schaufel, die Bomben, Pfeile, Pfeil und Bogen kann man ihm klauen, muss dann damit leben, dass man umgebracht wird, wenn man wiederkommt. Ein bisschen drastischer, als wenn man bei Mediamarkt das klaut. Aber das war ihm damals schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass dieses Spiel kommen wird. Vielleicht haben es manche auch erkannt. Ich habe das Interview damals auch ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber...
Ja, ich auch nicht. Ist es so naheliegend, ist das ja jetzt auch nicht.
Naja, aber ich meine, es ist schon sehr ikonisch. Ja, aber es ist schon ikonisch, dass man das ganze Spiel über Dieb genannt wird dann.
Ja.
Also ich finde es...
Ich habe auch damals geklaut übrigens im Laden. In Zelda.
Ich habe tatsächlich bei meinen ersten 2 oder 3 Durchläufen geklaut. Irgendwann wollte ich dann nicht mehr Dieb genannt werden. Das hat dann irgendwie...
Ja, aber ganz schön teuer, was der so hat. Ne?
Ich habe dann tatsächlich, es gibt ja das große Feld daneben, ich habe dann...
Ach, da hast du Rubine gefarmt.
Ich wollte gleich zu Anfang die Schaufel und den Pfeil und Bogen haben. Und du brauchst dafür halt, glaube ich, 1200 Rubine oder sowas.
Oh Gott.
Und du kriegst halt pro Runde auf diesem blöden Feld so 5 bis 10 Rubine. Und ich habe echt, glaube ich, da... 2 Stunden lang nur blöde Rubine gesammelt, damit ich mir diese Sachen leisten kann. Das war furchtbar.
Aber wenn du dir als erstes die Schaufel gekauft hast, hast du ja noch das ganze Feld danach umgraben können und noch ein paar Rubine
mehr. Ja, das habe ich nicht gemacht, weil da bist du meistens irgendwie ausgerutscht und bist über den Bildschirmrand gekommen. Und dann hast du noch weniger erhalten, wenn du irgendwas übersehen hast. Hm. Aber dafür hast du manchmal 5 Rubine ausgraben können.
Ja.
Das habe ich danach dann nicht mehr gemacht. Ich spiele es zwar inzwischen nicht mehr als Dieb, aber... wenn du am Anfang die Sachen kaufst, kriegst du nachher so viel Rubine, dass du eh nie was damit machen kannst. Du kriegst dann irgendwie teilweise Kisten mit 300 Rubinen und das...
Das war aber schon immer in Zelda so,
ja.
Dass du irgendwann, wenn du eine Kiste aufmachst und da ist wieder nur so ein scheiß Rubin drin und denkst dir, oh, und dann musst du erstmal wieder wegklicken, dass deine Tasche voll ist und dass du den eh nicht nehmen kannst.
Ja, aber das war vor allem bei Twilight Princess. Sonst hast du einfach die Rubine trotzdem genommen. Bei Twilight Princess war es so, dass du, wenn du eine Kiste aufgemacht hast, du konntest die andere Rubine nicht tragen, dass die Kiste wieder zugegangen ist.
Ja.
Was viel schlimmer ist, als wenn man sie behält, weil ich bin ein furchtbarer Komplettist und ich will, dass jede Kiste offen ist, an der ich vorbeikomme. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil dann musstest
ich will, dass jede Kiste offen ist.
Dann musstest du rausgehen, irgendeinen Mist kaufen, nur damit du wieder Platz hast in deiner Geldbörse. Und dann
hast du das echt gemacht?
Ja, ich wollte jede Kiste. Also beim zweiten Durchgang nicht mehr. Und auf der... Wii U war es zum Glück dann anders gelöst, da konntest du die Rubine trotzdem nehmen, aber damals...
Ja, aber ich weiß noch, dass mich das auch genervt hat.
Ja.
So.
Furchtbar, ne?
Ja.
Wir bleiben bei Zelda, und zwar ist Breath of the Wild in den USA das erfolgreichste Zelda aller Zeiten. Und zwar vor Twilight Princess Ocarina of Time, Majora's Mask und, aufgepasst, Link's Crossbow Training ist das 5. erfolgreichste Zelda aller Zeiten.
Für die Wii gewesen, ne?
Ja,
dieses Bewegungssteuerungsding.
Das war aber echt lustig, es war natürlich... belanglos und ein kleiner Arcade-Spaß, aber es war, und es war auch kein Zelda, aber es war echt ein nettes Action-Dings. Ich habe es viel mehr gespielt, als ich zugeben möchte. Auf jeden Fall, als erfolgreichstes Zelda aller Zeiten, da ist die Wii U-Version noch gar nicht dazu gezählt. Da wären dann nochmal, glaube ich, 2 Millionen Einheiten zusätzlich oder sowas, was sich das verkauft hat. Und bei Ocarina of Time Majora's Mask aber auch nicht. Jedoch dürfte trotzdem Breath of the Wild nicht geschlagen werden, auch wenn man die 3DS-Umsetzungen dazu zählt. Verdient oder nicht, kann man sich jetzt streiten. Ich finde schon. Und irgendwie generell alles, was auf der Switch erscheint, verkauft sich wie blöd gefühlt. Angefangen mit Zelda, was den Startschuss gemacht hat zum Launch.
Ja, das ist ja auch gut so.
Ja.
Da habe ich nichts daran auszusetzen.
Ich hoffe trotzdem, dass Breath of the Wild 2 ein bisschen mehr alte Zelda-Elemente reinbringt.
Ja, obwohl das haben wir Breath ja in dem hat. Artikel ausführlich behandelt gehabt, was wir uns wünschen für den zweiten Teil. Und
stimmt.
Ja.
Und ich wünsche mir Dungeons.
Nein. Ja, ich auch.
So, wer sich jetzt noch erinnert, Electronic Arts hatte vor ein paar Wochen in Gestalt von CEO Andrew Wilson gesagt, dass man für die Switch eigentlich nicht wirklich viele Entwicklungen plane, abseits der, die es bereits gibt. Das ist Fee, das ist Unravel 2, das ist die jährlichen zusammengeschrumpften FIFA-Umsetzungen, weil man sagt, es gibt keine Zielgruppe und die Leute wollen keine EA-Spiele auf der Switch spielen. Das hat natürlich für einiges an Kritik gesorgt, gerade weil sich zum Beispiel so etwas wie die Mass Effect Trilogy relativ problemlos und auch nicht so kostenintensiv umsetzen lassen würde. Und jetzt ist aber Chief Studios Officer Laura Meal hingegangen und hat gesagt, nee, das stimmt so nicht. Also sie hat nicht gesagt, dass das so nicht stimmt, aber sie hat eine andere Meinung vertreten und sie hat gesagt, dass man sehr an der Switch interessiert sei und dass man natürlich auch dafür entwickeln wolle und dass sich auch Spiele in der Mache befänden, aber dass man da noch nichts ankündigen könne. Denkst du, ist das einfach nur Schadensbegrenzung oder weiß da die linke Hand nicht, was die rechte macht?
Ja, wahrscheinlich hat sich der CEO auf die Sportspiele bezogen, nehme ich an, auf die großen Sachen, weil was war es, Fee und was war das andere noch?
Unravel 2.
Unravel 2, das sind halt jetzt echt nicht so die super hotten Titel, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich denke, dass EA halt weiter solche Sachen eher darüber schaufelt, als dass sie hier ihre Top-Marken.
Ja, aber ich glaube, der Andrew Wilson hat damals auch direkt angesprochen die Sims und meinte, die Sims hat auch keine Zielgruppe auf der Switch.
Glaube ich auch nicht. Das hat allgemein auf der Konsole.
Ja, das stimmt so nicht. Also die Konsolenversionen laufen regelmäßig extrem gut und es gab sogar diese My-Sims-Sachen für die Wii, wenn es hier drin ist.
Ja, aber
und ich glaube, die Switch hat die schon eine Arbeit, sehr familienfreundliche.
Um das darüber zu wuchten. Also wer die Sims spielen möchte, behaupte ich mal, der tut das schon und zwar auf dem PC.
Ja, aber es gibt, wie gesagt, die Konsolenversionen laufen sehr gut. Es gab DS-Umsetzungen, es gab Wii-Umsetzungen, es gab zig-Umsetzungen davon und ich glaube schon, dass die Switch von der Zielgruppe her, und das sind eben nach wie vor auch Gelegenheitsspieler, relativ viele, dass da sich schon ordentlich Menschen abfangen lassen würden. Denkst nicht eher, dass
ja,
EA einfach zu spät eingestiegen ist in die Switch-Entwicklung und jetzt irgendwie quasi so Entschuldigung finden muss, warum sie jetzt nicht so intensiv vor Ort sind wie andere Entwickler? Dass man einfach zu lange nicht an die Konsole geglaubt hat? Jetzt ist sie eben so ein großer Erfolg?
Tja, also ich sehe halt nicht die... ich sehe trotzdem nicht, dass EA sie ja im Zugzwang sind, dass sie die Sachen da drauf bringen müssen, wenn sie ja ihre kleinen Sachen haben, die sie da rüberschmeißen, dann stehen sie ja eigentlich gut da.
Aber das sind ja bis jetzt nur 3 in 3 Jahren oder so, also jetzt nicht wirklich, dass man sagt, dass sie da sich mit Support für die Konsole
massiv
ins Zeug geworfen haben.
Die Sache ist halt, wenn du für die Switch musst du eine angepasste Version machen von diesen Spielen, was dann immer viel mehr Aufwand ist, als einfach was rüber zu wuchten, was auch funktioniert auf der Switch wie ein Fee oder ich habe schon wieder das andere vergessen.
Aber das müsstest du ja zum Beispiel bei der Mass Effect Trilogy nicht, weil das sind also Xbox 360 und PS3 Spiele.
Ja, aber trotzdem.
Ja, die Switch ist technisch stärker als die PS3 und die Xbox 360.
Ja, aber die hat dann trotzdem eine andere Architektur. Ich glaube nicht, dass man das einfach so portiert und fertig. Das glaube ich nicht.
Na schau, es gab Mass Effect 3 zum Beispiel für die Wii U und das lief auch problemlos. Und ich bin kein Technikexperte. Ich sage mal, dass Nintendo schon irgendwie auch auf die Technik ihrer alten Konsolen zumindest aufbauen werden. Und wie gesagt, die Spiele sind halt, der dritte Teil ist jetzt auch schon wieder, wie alt? 8 Jahre oder 7 oder 8 Jahre.
Auf jeden
Fall. Das heißt, also ich glaube, die kannst du ohne große Probleme von einem kleinen Team portieren lassen und würdest eben vielen Fans, die sich das schon seit 2 Jahren wünschen, einen großen...
Sind das viele Fans?
Ja, schon. Also
Nintendo-Spieler, stehen die auf Mass Effect?
Mass
Effect ist halt kein Witcher. So.
Sagen wir so, die Leute, die schreien, sind natürlich immer eine kleine Gruppe, aber ich glaube schon, dass Mass Effect auch für die Switch und gerade für unterwegs auf jeden Fall eine Zielgruppe hätte. Denk mal an Skyrim, was auf der Switch auch extrem gut gelaufen ist oder weiterhin gut läuft und was wahrscheinlich eine ähnliche Gruppe ansprechen könnte. Also ich glaube, man müsste
ja,
einfach
erwarten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu skeptisch, aber ich sehe halt jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich EA bin, wäre meine Priorität nicht, wir stecken jetzt Mühe da rein, ein 10 Jahre alte Spieleserie auf die Switch zu porten.
Aber schau, das
ist halt nicht, vor allem nach dem Image-Schaden von dem letzten Mass Effect.
Aber schau, das ist es ja. Du hast relativ geringe Kosten, weil es sind fast 10 Jahre alte Spiele im Schnitt. Du hast die relativ geringe Kosten. Du kannst es so, so kalkulieren, dass du auf jeden Fall einen Gewinn draus hast und du verlierst nichts. Und du hast trotzdem auf jeden Fall das positive Feedback von den Leuten, die sich drüber freuen. Sogar wenn du es mit sehr sehr, sehr niedrigen Zahlen oder sehr niedrigen Verkäufen erst einmal rechnen ist in der Annahme.
Also wenn er halt sagt, dass Switch-Spieler nicht für EA-Spiele empfänglich seien, vielleicht bezieht er sich da auch auf die Performance von Mass Effect auf der Wii U, weil wer Wii U hatte, wird eine Switch haben, also dass das halt dieselbe Zielgruppe ist. Also keine Ahnung, das war natürlich auch ein bisschen blöd, dass man Teil 3 spielen kann, ja, aber die ersten beiden nicht. Aber ja, ich freue mich, wenn ich dann Lügen gestraft werden sollte, weil wer weiß, vielleicht bringen sie dann noch irgendwelche Spiele aus der Hinterhand. Aber die großen Sachen, die sie halt machen, die AAA-Sachen, sehe ich jetzt nicht auf die Switch kommen.
Das, was bei EA mich immer so ein bisschen ärgert bei Nintendo, ist halt, dass sie sehr zusammengestauchte Versionen liefern, siehe FIFA. Oder eben, wie du richtig sagst, so vollkommen willkürlich hingerotzte Sachen wie Mass Effect 3 ohne die Vorgänger. Und dann verkauft sich das Ding entweder nicht oder schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie die FIFA-Verkäufe auf der Switch sind, ehrlich gesagt, aber prinzipiell sage ich jetzt mal. Und dann quasi wird gesagt, ja, wir unterstützen das nicht weiter, weil quasi die Verkäufe sind nicht die, die wir uns erwartet haben. Nachdem vorher quasi irgendwie so gefühlt alles gemacht wurde, um dafür zu sorgen, dass die Verkäufe auch nicht das sind, was sie sein könnten, wenn du zum Beispiel auf der Wii U auch alle 3 Spiele veröffentlicht hättest. Oder wenn du sagst, ich will einen Testlauf machen, dann bringst du auch erstmal Mass Effect 1 raus und dann kannst du schauen, ob du danach weitermachst oder nicht. Es wirkt alles so ein bisschen halbgar und wirklich nicht wirklich strukturiert, was da gemacht wird.
Ja.
Ja.
Aber das ist jetzt auch viel Vermutungen,
ja, natürlich,
nach 2 Aussagen. Da werden wir schauen, was da noch so passiert, was dabei rumkommt.
So, bevor wir jetzt dann zu den gar nicht mal so vielen Gamescom-Neuigkeiten kommen, wir haben da nur die spannendsten zusammengetragen, nicht alle, weil es gab natürlich schon einige Trailer und Ankündigungen und sowas, aber meistens nur kleine Spiele, nichts von Nintendo selbst, nichts Großes. Gab es im Vorfeld noch eine Nindies Direct, also ein Video, in dem Indies vorgestellt wurde, und auch da haben wir die spannendsten kurz mal zusammengetragen, nur kurz genannt, und zwar Risk of Rain 2 kommt im Sommer für die Switch. Das ist so ein, glaube ich, Adventure, ne?
So ein Action-Adventure. Das ist ein Roguelike.
Ach stimmt, schon, da habe ich jetzt was Falsches gedacht. Das ist ein Roguelike. Das gab's
dafür. Nee, du meinst das Dedelic-Ding. Dieses Years of Rain?
Ja, genau, das habe ich gedacht, ja. Das gibt's aber gleich auch für Switch. Dann kommt am 27. September die erweiterte Definitive Edition von Ori and the Blind Forest für Switch, und zwar gepublished von Microsoft, und somit ist das nächste Spiel nach Cuphead und Super Lucky's Tale, das auch von... Also, dass diese erweiterte Kooperation zwischen Microsoft und Nintendo in den Fokus rückt, was ganz interessant ist, weil mit Sony gibt es das nicht, weil Sony ist ja der direkte Konkurrent von Microsoft. Nintendo anscheinend haben sie irgendwie tatsächlich festgestellt, dass die Zielgruppen unterschiedlich genug sind oder zumindest, dass man mit so einem Deal genug voneinander profitiert, dass sich das lohnt, dass man hier diese Kooperationen eingeht, ne? Ja. Ist ja eigentlich ganz cool. Also vor allem Ori and the Blind Forest, wer es noch nicht gespielt hat, damals auf der Xbox oder dem PC, soll es unbedingt spielen, weil es echt ein ganz, ganz toll gemachtes Metroidvania wieder.
Es passt halt auch besser auf die Switch als auf die Xbox. Ja.
Ich bin jetzt sehr gespannt, ich habe es noch nicht in Bewegung gesehen, ob es schaffen, diese sehr, sehr hübsche Grafik von der Xbox auf die Switch rüber zu retten. Und vor allem läuft es auch sehr, sehr flüssig auf der Xbox. Angeblich soll es mit 60 Bildern und 1080p laufen. Ich bin gespannt, ob es da nicht trotzdem irgendwo andere Einschränkungen gibt, weil das ist schon, es holt für ein Indie-Spiel schon einiges aus der Xbox raus, muss man sagen. Obwohl es ein 2D-Spiel ist. Genau, aber auf jeden Fall spielen unbedingt, es ist ein ganz tolles Metroidvania mit sehr vielen Jump-and-Run-Elementen auch, und ja, wurde schon länger gemunkelt, jetzt ist es auch tatsächlich passiert. Direkt angekündigt und auch veröffentlicht wurde Superhot, das ist dieser sehr spezielle Shooter, wo man wo das Geschehen um einen immer nur läuft, wenn man sich bewegt. Also die Gegner und die Kugeln fliegen nur, wenn man sich bewegt oder ansonsten nur sehr langsam. Es ist mehr ein Puzzlespiel tatsächlich als ein Ego-Shooter. Ich habe es tatsächlich mal ich habe es noch nicht in der Mal-Version gespielt, sondern die VR-Version, aber die war schon echt cool und hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auch, das auf der Switch spielen zu können. Glaube ich, funktioniert das dort auch gut, weil es grafisch sehr, sehr simpel sind, eigentlich nur untexturierte Formen, auch die Gegner zum Beispiel. Dann kommt das Puzzlespiel Europa im Winter oder Europa im Winter 2019 auf die Switch. Ich habe mir den Trailer angeschaut, schaut auch ziemlich nett aus. Und 2020 kommt etwas, worauf Spieler nicht nur auf der Switch schon länger warten, und zwar ein neues klassisches Skater-Spiel. Und zwar ist das Skater XL, ist derzeit im Early Access auf Steam. Nächstes Jahr kommt es dann, wie gesagt, in der fertigen Version auf die Switch. Und schließt damit auch so ein bisschen eine Lücke, weil Sportspiele generell und Skatespiele sowieso sind jetzt auf der Switch nicht unbedingt in Massen vertreten. Außerdem die Hotline Miami Collection, die auch sofort veröffentlicht wurde nach der Nintendo Direct. Hast du Hotline Miami gespielt? Mhm. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber es muss man wahrscheinlich mal nachholen. Ne?
Ja, das ist schon sehr cool.
Es ist im Grunde auch ein Top-Down-Shooter.
Top-Down-Shooter, ne? Und du musst halt alle Gegner ausschalten in einem Level. Mhm. Hat eine ganz coole Story, sehr coole Musik. Ist halt sehr brutal und auch teilweise schwierig, aber ich finde das sehr, sehr cool.
Und es gibt ja zwei Teile. Collection sind da Teil 1 und Hotline Miami 2 heißt wie? Das ist Hotline... Das hat irgendwie einen Untertitel, oder?
Keine Ahnung, es ist für mich nur Hotline Miami 2. Okay.
Ist das ein bisschen inspiriert von den ganz frühen GTAs, ne? Mhm. Von der Aufmachung her, aber eben auch dann mit dieser 80er-Jahre-Atmosphäre. Außerdem kommt noch das Action-Rollenspiel Eastward 2020. Und das ist inspiriert von klassischen Animes und Mangas und spielerisch an Zelda angelehnt. Ist auch schon ganz schön lange in Arbeit, seit 2015. Auch hier habe ich mir einen Trailer angeschaut. Also die Ninis angeschaut und mir einen Trailer dabei angeschaut. Auch das wirkt so, wie als würde ich spielen wollen. Also ich habe jetzt wirklich so eine Auswahl gemacht. Es wurden noch viel mehr Ninis gezeigt. Aber das waren so für mich persönlich die spannendsten, die da gezeigt wurden während der Präsentation. So, und der Johannes hat ja schon vorher einiges über die Gamescom geredet, von seinen Gamescom-Eindrücken erzählt. Jetzt haben wir auch noch ein paar Ankündigungen hier. Und hier, wie bei den Nindes, wie gesagt, habe ich eine Auswahl getroffen, einfach weil alles runterzubeten ist, trotzdem es jetzt nicht Unmengen sind, nicht so zielführend, weil auch relativ viele kleine und eher nebensächliche Sachen dabei sind. Vielleicht die größte Ankündigung in der Art ist Little Nightmares 2, das ist von Bandai Namco, letztes Jahr erschienen, ist ein 2,5D Horrorspiel mit Jump'n'Run und Geschicklichkeitselementen. Kam international ganz gut an, bei uns im Haus nicht so sehr, da hat der Kollege Felix getestet, der fand es ein bisschen spielerisch belanglos. Aber jetzt kommt die Fortsetzung und die setzt auch dort an, wo der erste Teil, setzt bei dem an, was der erste Teil gemacht hat, also wieder 2,5D-Gameplay, so eine düstere Atmosphäre, aber ohne jetzt richtig in schlimmen Horror abzudriften. Ich glaube, es ist auch ab 12 Jahren freigegeben. Und so ein bisschen, hast du Puppeteer mal gespielt für die PS3? Also ein bisschen hat es mich an das erinnert, so diese Claymation und so ein bisschen Puppenoptik, alles so ein bisschen handgefertigt schaut es aus. Das ist schon... ich muss den ersten auch noch spielen, aber prinzipiell reizt es mich zumindest von der Ästhetik her, muss ich sagen. Kommt 2020. Was wurde noch gezeigt auf der Gamescom, Katze?
The Witcher 3 Wild Hunt hat einen Release-Termin bekommen, der 15. Oktober.
Genau.
Und ich habe es ja schon gespielt letzte Woche, vorletzte Woche. Vorletzte Woche war es, glaube ich. Bei Nintendo in Kooperation mit CD Projekt Red und Bandai Namco.
Ich sag, da waren alle vor Ort.
Ne? Da waren alle, ja. Also PR aus jedem Hause. Und da konnte man das Spiel tatsächlich komplett und frei spielen. Da gab es mehrere Spielstände und Level, die man laden konnte. Also ich habe mir eigentlich alles angeschaut. Toussaint, ich war auf den Skellige Inseln, Novigrad, und man muss sagen, es ist natürlich ein Downgrade. Alles andere wäre auch Wahnsinn zu erwarten, dass es so gut aussieht wie auf dem PC oder auf der PS4. Da kommt es lang nicht ran. Aber sie sind nicht planlos daran gegangen. Also die Portierung macht Saber Interactive, glaube ich. Und die haben es so gemacht, natürlich hast du schlechtere Auflösung, du hast... Texturen, die deutlich niedrigere Qualität haben. Die ganzen Effekte sind zurückgefahren, Feuereffekte, Spiegelungen, Flammen, all diese Sachen, Lichteffekte auch. Aber sie haben die Weitsicht zum Beispiel bewahrt und das finde ich sehr wichtig, weil du hast diese große offene Welt und wenn du da nur 5 Meter weit gucken könntest, dann wäre das halt einfach vom Feeling ganz anders. Und das haben sie bewahrt, sie haben die Schatten bewahrt, also die Sachen, die die Welt halt lebendiger wirken lassen, das sind halt Schatten oder Wind, wenn jetzt der Wind durch die Bäume fährt, dass die sich bewegen, solche Dinge. Die Gesichter sehen okay aus, kommt natürlich auch aufs Charaktermodell an, aber die Dialogszenen sind jetzt nicht schlimm anzuschauen oder so. Das ist eigentlich echt ordentlich. Und es läuft ziemlich flüssig. Also natürlich hält es nicht immer die angepeilten 30 Frames, wenn viel los ist, kann es auch mal ein bisschen drunter rutschen, aber ansonsten läuft es meistens sehr stabil. Und das ist mir wichtiger, als dass es halt irgendwelche fancy Spiegelungseffekte auf der Rüstung gibt.
Geruckelt hat sie auf der PS4 ab und an auch, oder?
Ja, ist jetzt kein Vergleich, wenn man es auf dem PC mit, keine Ahnung, 100 Frames oder so spielt, dann ist das natürlich schon auch krasser Unterschied. Aber wenn man das Spiel nicht kennt und man Bock hat auf so ein großes, wirklich extrem gut geschriebenes westliches Rollenspiel, dann ist das halt echt eine gute Umsetzung. Also von dem, was ich gesehen habe, klar, Ladezeiten muss man bedenken. Ich bin einmal von Skellige nach Novigrad schnell gereist. Das hat über 1 Minute gedauert, fast 1,5. Und da ist halt die Hoffnung, dass sie bis zum Release noch ein bisschen da versuchen, dran zu arbeiten, weil die Schnellreise nutzt man halt oft. Das ist ja ein großes, großes, großes Fantasy-Reich und du hast ja nicht immer Bock, dann von Punkt A nach B zu laufen oder zu reiten mit Plötze. Deswegen wäre das noch ein Punkt, den man vielleicht noch ein bisschen optimieren sollte. Aber ansonsten war ich doch sehr positiv überrascht davon. Bisschen ärgerlich war, dass die Switch, auf der ich gespielt habe am Anfang, da hatte der linke Joy-Con halt so einen leichten Schlag. Das echt? Heißt,
Vorschau-Switch.
Ja, das waren halt schon sehr alte Modelle.
Okay.
Das sind, die werden schon mit die erste Generation sein. Und ich konnte zum Beispiel nicht permanent sprinten, wenn ich auf den Stick geklickt habe. Er hat einfach immer wieder aufgehört. Aber ich habe es dann auf einer anderen Switch weitergespielt und da ging es dann. Das lag also in dem Fall am Controller beziehungsweise an der Konsole, die einfach nicht mehr ganz so taufrisch war. Ich habe es auch gesehen auf dem Fernseher, also im gedockten Betrieb. Und da fallen die Unterschiede eigentlich mehr auf. Also, dass es deutlich schlechter aussieht, fällt natürlich, wenn du den Fernseher vor dir hast mit, keine Ahnung, 65 Zoll. Da siehst du halt, dass das keinerlei Konkurrenz ist zu PS4, geschweige denn PC auf Ultra. Aber wenn man es jetzt auf dem kleinen Bildschirm, also auf der Switch im mobilen Modus hat, dann sieht das echt gut aus, finde ich.
Cool.
Ja.
Aber ich denke mal, wer alle Versionen zu Hause hat, sollte trotzdem nicht. Außer es ja, ist ein ganz wichtig, dass es im Flugzeug spielen
muss. Ich habe es halt auch schon im Meinungskasten geschrieben vom Artikel. Ich sehe das halt schon als ein Spiel, was ich unterwegs spielen wollen würde, aber halt nur auf langen Reisen, weil das ist kein Spiel, was du für eine Runde im Bus zur Arbeit anmachst und dann wieder weglegst. Das geht halt nicht. Und daheim habe ich es auch auf der PS4 und auf dem PC. Und wenn ich es im Wohnzimmer spielen will, dann mache ich natürlich die PS4 an, weil es sieht besser aus.
Klar. Aber was ganz cool ist, sind ja beide Riesen-DLCs.
Ja, genau, stimmt. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also alle DLCs sind dabei und die beiden Add-ons Hearts of Stone und Blood and Wine, die ja auch nochmal jede Menge Spielzeit dazu buchen. Also da kommt man locker auf 3-stellige Stundenbeträge. Das Gute ist ja auch, dass, wie schon erwähnt, die Quests für Genreverhältnisse oder eigentlich für allgemein die gesamte Videospielweltverhältnisse sehr gut geschrieben sind. Also da lohnt sich's, dass man mal rumläuft und irgendwo eine Quest entdeckt, weil man weiß halt, das ist jetzt nicht meine Frau ist in den Wald, such meine Frau oder 10 Wölfe sind auf meinem Kohlfeld, mach die Wölfe kaputt. Also sowas kommt da halt nicht. Oder wenn, dann mit einem Twist. So.
Die Wölfe waren die netten.
Ja.
Cool. Sehr schön. Das, Eins wollte ich noch sagen, genau, es ist auch die erste und einzige Möglichkeit, jetzt Gwent auf der Switch zu spielen, weil es gab immer schon die Gerüchte, dass Gwent irgendwann mal kommt, jetzt kommt stattdessen Witcher 3 und du kannst ja auch Gwent drin spielen, ne?
Ja.
So, aber jetzt weiter zu Gamescom. Final Fantasy 8 kommt am 3. September, eigentlich kam es, glaube ich, 1998 oder sowas, aber jetzt kommt eben die technisch deutlich aufgemöbelte Version, ist trotzdem ein Remaster, aber kommt jetzt am 3. September für Switch und eben die anderen Konsolen auch. Ich glaube, ich werde aussetzen, weil tatsächlich Final Fantasy VIII ist von den Final Fantasies, die ich gespielt habe, eines derjenigen, die ich dann irgendwann abgebrochen habe, weil es mir so blöd wurde. Ich bin da irgendwie also, nie reingekommen in die
das
Welt.
Das ist nicht wie bei Final Fantasy VII Remake übrigens. Also das sollte man sich nicht erwarten. Das ist
nee, das sollte man dazu sagen. Ja, ja, es ist wirklich ein Remaster. Es schaut deutlich hübscher aus als auf der PS1, wenn man es vergleicht. Also Texturqualität wurde schon deutlich verbessert, aber es ist ein 25 Jahre altes Spiel auf jeden Fall.
Ja.
Oder 20 Jahre altes Spiel. Hast du es damals gespielt, den achten Teil?
Nee.
Hast du ihn angefangen? Oder?
Nö.
Nicht mal angefangen?
Nee, Final Fantasy ist echt sowas, da bin ich nie so mit warm geworden.
Okay.
Außer mit Dings, habe ich ja neulich schon erzählt, Mystic Quest.
Nee, also ich habe es damals, wie gesagt, ich habe den 7. gespielt, ich wollte den 8. spielen, aber ich fand den irgendwie zu doof.
Ich habe Final Fantasy 15 gespielt. Und das fand ich sehr befremdlich teilweise.
Außerdem, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 hat auch einen Termin, und zwar kommt es am 8. November. Ich glaube, die Gamescom wird vor allem genutzt, um irgendwie Release-Termine zu nennen. Ne? Ich konnte es ja schon auf D3 spielen, fand es ganz nett. Vor allem ist schön, dass du eben nicht auf Bewegungssteuerung angewiesen bist, sondern auch Tasten benutzen kannst. Jetzt wurde noch gezeigt der sogenannte Tokio 1964 Modus, und zwar wurden 1964 eben auch schon mal Olympische Spiele in Tokio abgehalten, und das ist ein Retro-Modus, das heißt, da gibt es dann 8 und 16-Bit-Sprites der Figuren von Sonic, Mario und allen möglichen anderen, die hier in speziellen Disziplinen antreten, was schon eine nette Idee ist. Außerdem, Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition kommt für Switch. Ersten Teil gibt es schon, jetzt kommt eben der zweite Teil, der ist, glaube ich, auch letztes Jahr für den PC erschienen oder so.
Ja.
Release-Datum gibt es aber noch nicht. Und dann zu guter Letzt, Streets of Rage 4 kommt für die Switch. Das wurde ja vor einem halben Jahr oder so angekündigt, setzt eben Streets of Rage fort mit einer modernen so Cartoon-Grafik, so handgezeichnet, schaut schon ziemlich cool aus. Kommt von dem Macher von Wonderboy, deswegen sollte es vielleicht nicht so wundern, weil das hat auch einen sehr ähnlich gewählten Stil. Außerdem wurde die neue Kämpferin Jerry Hunter enthüllt, die Tochter von Adam Hunter aus dem ersten Streets of Rage ist. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, die Gamescom ist thementechnisch nicht das spannendste Event der Welt, weil alles, was irgendwie neu ist, kommt auf D3, auf der Gamescom wird dann wiederverwertet und sie sagen Release-Termine, wie man sieht, und zeigen Jerry Hunter. Wir werden diesmal übrigens den Community-Blog aussetzen, weil wir sowieso schon jetzt ewig lang und reden hier, vor allem mit Johannes reingeschnittenem Ausflug auf die Gamescom noch. Bedanken uns aber, dass ihr wieder zugehört habt. Hoffen, ihr hattet Spaß. Nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge, das heißt, dass Johannes wieder da und wir werden auch wieder Community-Fragen beantworten. Ansonsten schreibt uns eure Fragen und Beiträge, was euch gefällt und nicht gefällt, an uns und an der Gamescom und was es sonst noch gibt auf der Welt, in die Kommentare auf Facebook, auf YouTube, wo auch immer. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Watch out!